Ja, wir reden heute natürlich über den Einstieg von Niko Kovac bei Borussia Dortmund, das ist doch klar.
Wir reden außerdem über norwegische Fußballplätze, lieber Tobi, und wir reden darüber, was eigentlich in einer Kreisliga-Kabine das Wichtigste ist. Es hat was mit Duschen zu tun. Und wenn wir über Duschen reden, dann könnte es schlüpfrig werden. Was haben wir denn noch? Worüber reden wir noch?
Du hast ja schon gesagt, wir sind ja auch der Reisepodcast der Herzen. Und du hast gerade gesagt, Kalli nimmt uns mit nach Norwegen. Und er sagt, was er eigentlich in Norwegen holen wollte damals mit seiner Truppe, mit der er angereist war. Verrät uns aber auch, was er stattdessen mitgebracht hat. Auch was Schönes, ne? Das Rauchen, einige rauchen das.
Was? Die rauchen das? Alter, was ist das für ein Themenbrei hier heute? Komm, wir fangen an.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Galli, wo bist du? Du hörst dich so verschnupft an. Hast du ein Schnüpperkes?
Ja, in der Jahreszeit bei der Kälte, da kommt schon mal die Grippe angeflogen. Die ist nicht an mir vorbeigeflogen. Und ich war auch jetzt, muss ich sagen, gerade gestern Montag, Lamberts Party, auch den ganzen Tag bis nach Mitternacht. Es hat Spaß gemacht, es war sehr schön. Die ganzen Einladungen, viele, viele Bekannte. Ich war mit Otto Rehhagel und Frau Sonne im Alterstisch da. Mit Klaus Fischer und Frau, da denke ich, leck mir mal, bist du schon so alt geworden. Aber es war wunderbar, es war sehr schön, eine ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung von Hermann Bühlbecker. Da haben nicht nur die Süßigkeiten geschmeckt, das Programm war wirklich wie, ich würde mal sagen, ja, Las Vegas, top.
Der Partykalli, kennst du den Partykalli? Der ist nicht tot zu kriegen.
Den Partykalli kenne ich. Aber wenn der Partykalli Party gemacht hat, dann hat der Partykalli eine Partystimme. Du musst heiße Zitrone musst du trinken, ne? Viel Zink, Vitamin C und Vitamin D3. Nimmst du das zu dir?
Ich nehme meine Frau, versorge mich jetzt hervorragend. Die Stimme wird vielleicht noch nicht so ganz gut sein, aber meine innerliche, körperliche Verfassung ist schon auf dem Weg der Besserung.
Sehr schön. Ja, Tobi, was machst du denn eigentlich so? Es sind ja in diesen Tagen einige, die an der Ecke liegen und krank sind. Ich nicht, muss ich sagen. Mir geht's gut. Ich habe keinen Schnupfen, keinen Husten, nix. Ich nehme so viele Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile. Das reicht schon zum Frühstück. Wenn ich die alle genommen habe, bin ich eigentlich satt. So, aber da ist alles drin, was der Körper braucht. Was machst du denn so, damit du fit bleibst? Tobi, du läufst ja auch gerne.
Ja, ich habe einfach ein ganz gutes Immunsystem tatsächlich und dann hatte ich einen Termin, ich mache schon Grippeimpfungen immer so im November und dann fragte mich ein Kumpel letzte Woche so immer, bei dir ist auch gar nichts, du bist immer gesund, ne? Ich so, ja, ich habe ja Grippeimpfungen und dann fiel mir in dem Moment, als ich das sagte, fiel mir ein, scheiße, ich hatte den Termin, habe ich mit 3-4 Tagen Vorlauf abgemacht, aber ich bin da nicht hingegangen, das ist mir so durchgerutscht. Und meine zauberhafte Hausärztin hat mich dann noch nicht, hätte ja auch sein können, dass sie dann mal anruft und sagt, heute Morgen war aber Grippe. Nee, ist uns beiden scheinbar. Also insofern gehe ich durch diesen Winter, gehe ich einfach nur mit meiner kalten Dusche. Das ist ja mein Rezept. Die letzten 60 Sekunden jeden Morgen sind eiskalt.
Das ist aber wirklich geil, ne? Ich hasse das ja, wenn du eine Dusche hast, die nicht so richtig kalt wird, also die nicht richtig warm wird, das ist blöd. Und eine Dusche, die nicht richtig kalt wird, ist auch blöd, weil eiskalt geduscht habe ich gestern, war ich beim Training, habe ich so Bauch, Beine, Po habe ich gemacht, ne? Weil ich habe immer, meine Hand ist noch nicht so ganz fit. Und danach eiskalt, dass der Bauch so richtig rot ist. Kennst du das, Tobi?
Ja, klar.
Richtig,
ja,
sicher. Richtig durchblutet, das alte Ding.
Das
die eiskalte Dusche.
Das mache ich auch. Immer schön warm oder fast heiß abduschen, richtig schrubben dabei. Und danach kommt die eiskalte Dusche und danach fühle ich mich fast wie Neubogen. Also die Stimme ist im Moment etwas blöder wie meine gesamte Verfassung. Ich bin nicht ganz gut drauf.
Ich hab mal eine Frage zu diesem zu der Eisdusche oder man könnte ja auch sagen zu der Eistonne. Wann hat das eigentlich im Profifußball Einzug gehalten? Weil ich kann mich natürlich erinnern, kennen wir alle noch Per Mertesacker, ne? Und die Eistonne war ja legendär, ist aber auch schon 10 Jahre her. War das früher eigentlich, Kalli, so, ich sag mal, in den 80er Jahren, hat man da schon sowas wie eine Eistonne gehabt oder sind da alle nur warm duschen gegangen?
Nein, ich glaube, die Vereine oder zumindest mir in Leverkusen auch durch den Arzt, die Physiotherapeuten, man hat ja einen Dieter Czolek, so ein, man sagt, der Wunderhexer oder so. Also da wurde bei uns schon, wie auch bei vielen, vielen anderen Clubs, sehr viel Wert auf Fitness, Gesundheit der Spieler gelegt. Und da hört natürlich dann auch die personelle Kompetenz dazu, also Arzt, Physiotherapeuten. Da haben wir schon vor 20, 30 Jahren in Leverkusen größten
Wert draufgelegt. Ja, aber der Eistonne? Gab es da die Eistonne schon? Also in den 70ern noch so? Ich sag mal nee, so.
Es gab das schon, ob halt jetzt nicht regelmäßig, ich glaube auch gar nicht so gegen die Grippe. Das wurde dann mal so auch wie in der Muskulatur. Also ich bin ja doch keine Arzt und noch keine Mediziner. Ich habe da vieles erlebt. Also das, die Eistonne gab es schon mehr wie heute. Ich glaube, für sehe ich die gar nicht mehr so, die Eistonne. Das wird
Als ich Mario Basler mal auf die Eistonne, das war auch da irgendwann in den Monaten nach diesem riesen Comeback, Eistonnen-Comeback, Mertesacker, habe ich ihn mal drauf angesprochen, der hat zu mir gesagt, Alter, hör mir auf mit dieser scheiß Eistonne. Ich war schon immer Team Whirlpool, weil damals in den Kabinen, da gab es so, ich weiß gar nicht, ob es bei Bayern auch war, also es gab ja dieses Entmüdungsbecken, das ist ja, glaube ich, eher kalt, richtig?
Das Entmüdungsbecken, glaube ich, brauchst du eigentlich nur für die Meisterfeier, damit du anschließend da mit Anlauf reinspringen kannst, schön Bierchen.
Dafür Shampoos. Ist das, ne?
Ja, ich war ja öfter auch mal in so Kabinen als Manni, der Busfahrer, habe ich ja schon öfter erzählt. Und da waren diese Entmüdungsbecken, die waren immer leer. So, und da weiß man, ja, da war früher das Entmüdungsbecken, da sind so früher die Spieler reingegangen. Ich glaube, dass das heute gar nicht mehr so oft genutzt wird, ist zumindest mein Eindruck.
Ja, damals, man, das habe ich auch gehört, als ich Andreas Dom nach Glasgow verkauft hat, hat mir gesagt, ja, da gibt's nicht nur Entmüdungsbecken. Vom Warmmachen, vom Auflaufen sind die dann alle schon in warmem Wasser rumgelaufen. Ja, ohne Quatsch, das gab's bei uns nicht. Das kam dann so als Nachricht aus Schottland drüber, dass das da so an der Tagesordnung war. Vorm Spiel nicht nur warmlaufen, noch direkt durch ziemlich warmes Wasser schon dehnen und so weiter.
Ja. Es mag für euch erstaunlich klingen, aber ich war mal mit Ailton im Entmüdungsbecken.
Ermüdungsbecken wart ihr beide.
Also, ja, genau. Also ich am, er im. Und ich habe ein Interview mit ihm geführt, nachdem die mal Meister geworden sind, die Bremer.
Ja.
Da hat er mir ein paar Fragen beantwortet. Da. Aber da habe ich dann auch nicht über das, Becken gesprochen. Sondern da eher so, wie es ihm geht und ob er denn überhaupt eine Zigarre hier in der Kabine haben darf und sowas. Das waren da so.
Aber ich sag dir, da lobe ich mir die gute alte Kreisliga. Alle, die da mal gespielt haben oder auch Bezirksliga, zum Teil Landesliga, die kennen das alle, die uns gerade zuhören. Da bist du froh, wenn die Dusche einigermaßen warm ist. Und ich kann mich erinnern damals, da habe ich gespielt bei Viktoria Lippstadt. Und da haben wir immer... Wir hatten eigentlich gute Duschen, die waren immer sehr warm und irgendwann mal im Winter waren die Duschen auf einmal kälter. So, und dann da hat man erst so gedacht, so okay, keine Ahnung, was da los ist. Und nach 3 Wochen sagte einer, sag mal, warum sind denn die Duschen eigentlich so kalt? Kann mal einer mit dem Vorstand sprechen? Und dann kam raus, dass der Platzwart, der hatte einfach mal eigenmächtig den Boiler mal so um 5 Grad runtergedreht, weil er gesagt hat, ich habe mal die Heizkostenabrechnung gesehen und da habe ich mir gedacht, das ist ja zu teuer, das können wir ja nicht weiter bezahlen. Ich habe die, aber ohne mit irgendeinem das abzusprechen, hat er einfach mal so ein bisschen 5 Grad runter. Das heißt, und wenn du dann 5 Grad den Boiler runterdrehst, ist die Dusche 10 Grad kälter. Hat's aber einfach keinem gesagt. Kann mich gut erinnern. Und es ist heute noch so, wenn du auf so einen Platz kommst, weißt du, Kreisliga B, Kreisliga C, hoffst du vor allem, dass die Maulwurfshügel nicht zu hoch sind. Und die Dusche nicht zu kalt, dann bist du schon zufrieden eigentlich. Da bist du schon, das ist das Wichtigste.
Ja, ich war lange nicht mehr, ehrlicherweise. Also ich habe ab jetzt am Wochenende mal wieder im Franz-Krämer-Stadion, das ist das kleine Stadion vom 1. FC Köln, bin ich mal zur U21 gefahren, habe mir die angeguckt. Aber das hat natürlich nichts mit diesem klassischen, diese Plätze mit Maulwurf, weil selbst in so einem U21-Stadion sind das natürlich Teppiche, die in Wimbledon liegen könnten mittlerweile. Alles so Nachwuchsleistungszentrumsbereich und so. Aber so auf so einem richtigen Kartoffelacker habe ich wirklich seit Jahren nicht mehr gespielt. Ich vermisse das ehrlicherweise.
Ja, das ist ja auch, also ich sag mal so grundsätzlich, es gibt viele schöne Kunstrasenplätze, gerade auch wenn du jetzt hier bei den Profis bist. Ich muss sagen, es geht für mich nichts über einen schönen Rasenplatz, auch wenn der vielleicht ein bisschen uneben ist. Aber trotzdem, du federst weicher, es ist ursprünglicher. Also ich persönlich, Ich finde das eigentlich immer am geilsten. Oh. Wenn es schöner Bratwurst, wenn du die in der Pause die Bratwurst schon riechst, verstehst du? Schön. Und noch nicht mal böse bist, wenn du ausgewechselt wirst, damit du noch eine bekommst. Also von daher.
Schön.
Ja. Also wir haben ja damals ein paar Spiele auch aus Nordeuropa geholt und auch Bruno Bratzett kennt mehr, den überragenden Innenverteidiger von Bremen, war ja da noch Manager in seinem Heimatverein und hat noch oft kooperiert. Ich wollte den nämlich als mein Nachfolger verpflichten, hat nicht geklappt. Ich war so, ja, mit meinem Vorsitzenden da, mit Silvia da, mit der Frau gesprochen, haben wir so, ja, norwegische Kleidung angezogen und alles vorbereitet.
Ach, witzig.
Internationale Schule und dann hat Frau Bratzett mir gesagt, Herr Kammann, steigen Sie mal in mein Auto ein. Da sind wir da so ein paar Böckhofen gefahren. Da waren wir in einer wunderbaren Bucht und da hatten die so ein kleines Wochenendhaus. Da hat die gesagt, hier bin ich bin Lehrerin, hier bin ich immer samstags oder sonntags allein oder mit der Familie, mit meinem Mann. Und da würde ich nicht drauf verzichten. Mein Mann verdient ordentlich, der hat gut als Bundesligaspieler verdient, jetzt auch als Manager bei Trondheim ist, das alles gut. Und das war dann also bitter. Das Gröt hat da nicht kam, dass ich ihn nicht überzeugen konnte. Aber was ich da mitgenommen habe, war eine optimale Aufbereitung des Rasens, weil die natürlich aus der Witterung mehr darauf achten mussten. Also wir haben dann zum ersten Mal so Kunststoffnetze, die wurden in den normalen Naturrasen wurden die eingebaut oder so eingenäht. Damit war die Scherfestigkeit, also da nicht so richtige Bolzen rausfliehen, natürlich verbessert. Und das war wirklich eine, da hat sie nachher Top-Rasen, du sah so nicht diese eingenähte, sagen wir mal, so aus Kunststoff bestehende, ja, so ein Garn, also so Kunststoffgarn. Das war dann einfach stabiler, die Rasen, der Ball lief besser, der war glatter. Gerade wenn du dann gute technische Mannschaft hast, war das auch sicherlich ein großer Vorteil. Und das kam als erster, kam das aus Skandinavien zu uns rüber.
Ach, du wolltest den neuen Manager haben aus Trondheim und was du mitgebracht hast, war ein besserer Rasen.
Wir haben dann, er wollte auch, der hat gesagt, wir stimmen in der Familie ab. Wir müssen aber 3 Stimmen haben. Er und sein Sohn waren dafür. Die Mutter und die Tochter dagegen, also hat's nicht geklappt.
Ach, okay, aber irgendwie auch sympathisch, ne? Ich finde das irgendwie auch sympathisch, dass die Frau dich dann kurz mitnimmt und sagt, guck mal, was wir hier für ein Leben haben, uns reicht das, ich brauche keinen, mein Mann braucht nicht das doppelte Gehalt, hören Sie auf, mit Geld zu ködern, wir leben hier gut.
Tobi, so fies war nicht, also die fand das Geld auch gut, die hätte ja... Oder sie hätten ja bei uns, oder Rune hätte ja bei uns als Manager viel verdient, mehr verdient. Er war ja nachher auch Manager in Trondheim, das muss man klar sagen. Und wir hatten internationale Schule. Und bei uns in Leverkusen, wenn du 10 Kilometer mit dem Auto fährst, dann hast du da auch eine wunderbare bergische Landschaft mit Wald, mit allem. Also ich will nicht sagen, das Ersatz Norwegen, aber wie gesagt, ich konnte damals nichts sagen. Der hat mir ins Auto gepackt, hat mir in sehr Wochen enttäuscht und das war ein Traum. Und hat gesagt, ich möchte darauf nicht verzichten. Ich will auch meine Kinder dann nicht dafür in internationale Schulen bringen. Nee.
Gefällt mir gut.
Aber ich muss ganz kurz mal eben sagen, ich habe gerade mal schnell nachgeschaut, Rune Bratzett macht zumindest fußballmäßig offiziell im Moment gar nichts mehr.
Na, der ist in Norwegen ist die Premier League ja wahnsinnig groß. Daher ja Jan-Arge Fjørtoft zum Beispiel ist ja Wochenende für Wochenende unterwegs in der Premier League. Vor allem bei den Haaland-Spielen, weil er mit der Familie von Erling Haaland ja da sehr, sehr eng verwebt ist. Und genauso ist Rune Bratzett auch als TV-Experte bei allen Weltmeisterschaften und so. Weil der war schon einer der allerersten großen Internationalen. Ich glaube, der ist ja damals wirklich für ein Appel und ein Ei, hat Willy Lemke, ich glaube, für 25.000 Mark umgerechnet, hat der den von Rosenborg Trondheim geholt und hätte ihn für, ich weiß gar nicht, 15 Millionen nach Rom, nach Italien verkaufen können. Aber, und das spricht jetzt wieder, deine Geschichte spricht für Rune Bratzett, der hat sich einfach vom Geld nicht den Kopf verdrehen lassen. Was glaubst denn du, wie kalt wird die Dusche für Niko Kovac am Wochenende, wenn er das erste Mal
schöner Übergang
in diesem wunderbaren großen Stadion, nicht auf dem Platz mit Mauerwurfshügeln, sondern der Teppich in Dortmund ist ja auch hervorragend. Aber es wird ihm alles relativ egal sein, denn nach den 3 Spielen, die Dortmunder jetzt erlebt haben unter dem verrückten Tolberg, der die Herzen der Dortmunder ja wirklich im Sturm erobert hat, wird es jetzt, glaube ich, eine kleine Herausforderung für Nico. Nicht ganz so emotional, würde ich da mal in Klammer hinterschreiben. Oder anders emotional. Den BVB zu übernehmen, oder?
Sagen wir mal so, ich war im Stadion, Champions League habe ich gesehen gegen Schachtjo Donetsk, da war ich im Stadion und habe mir das Spiel angeschaut. Und man muss sagen, solange Borussia Dortmund in Führung war mit 2-0, haben sie das relativ souverän runtergespielt. Und dann kam ja dieser katastrophale Fehler von Kobel. Ja, so ein Blackout, ihr erinnert euch beide. Und ab dem Moment bis zum 3-1 war Dortmund wirklich, haben die nichts mehr auf die Kette gekriegt. Also die waren schon auch dort, muss man sagen, nur durch dieses Gegentor, was natürlich auch wirklich ein Bock war, so verunsichert in meiner Wahrnehmung, dass ich glaube, auch wenn sie jetzt natürlich zweimal gewonnen, einmal unentschieden, die Ergebnisse einigermaßen gepasst haben. Aber
ja, aber das passt doch eigentlich auch, oder? Dass sie das Gegenteil von gefestigt sind, ja, und auch waren total in den letzten Wochen. Und sobald natürlich dann ein Gegentor kam, oder an Bremen haben sie ja auch, zu Hause gegen Bremen, haben sie dann am Ende ja auch noch 2-2 gespielt. Weil als Werder das den Anschlusstreffer gemacht hat, da war auf mal der Kopf an, wie man so schön sagt. Und dementsprechend ist er, glaube ich, auch jetzt so abgegangen. Ich meine, das war nur in Heidenheim. Aber der ist halt ausgerastet vor Freude, weil er wusste, welche Rolle der Kopf da auch spielt und wie schnell das auch nach hinten losgehen kann.
Ja, und vielleicht hat er sich ja selber auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen wollen. So nach dem Motto, ich bin jetzt wieder weg, aber hier, dass er mich nicht vergesst. Ihr könnt mich übrigens auch buchen und anrufen. Ich könnte auch Trainer in England in der zweiten Liga machen. Also das kann ja auch sein. Aber ich muss euch noch ganz kurz, bevor wir noch über jetzt, vergesse ich das wieder, über Kovac reden. Ich saß neben einem älteren Herrn beim Spiel. Und der war sehr lustig. Der hat alles kommentiert. Und es war dann so, dass irgendwann dann Gittens den Ball hatte. Und immer wenn Gittens den Ball hatte, rief er: Los, jetzt mach deinen Trick! Und das hat er immer, Gittens hatte den Ball: Los, jetzt mach deinen Trick! Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt: Was denn für ein Trick? Sagt er: Ja, der hat ja nur den einen, aber den soll er dann machen, wenn ich rufe. Und das war dann immer so, den Abstand von 10 Minuten. Immer, er hatte den Ball, lief auf den Stuhl. Los, mach deinen Trick! Fand ich sehr lustig.
Was ist denn der?
Dass er offensichtlich irgendwie von nach links abdeutscht.
Der hat so einen Übersteiger. Der hat tatsächlich so einen, der hat so einen Übersteiger. Also der kommt ja häufig über die linke Angriffsseite, und zwar mit Rekordtempo. Und dann hat der tatsächlich immer, ich sag mal, so ein bisschen wie Robben. Robben kam ja über rechts, ne, primär. Das macht Gittens über links, und dann stimmt immer ein so ein Haken. Dann schlägt er so einen letzten Haken und zack, zieht er ab. Vielleicht ist das. Es kann sein. Witzig. So ein Signature-Move.
Also, ja, aber der hatte Ahnung, du, der Mann, der neben mir saß, der irgendwann rief, der: Jetzt muss er doch mal auswechseln, da musst du auch mal sehen, dass hier nichts mehr geht. Was soll ich euch sagen? 2 Minuten später hat der Trainer ausgewechselt. Ich sag so, Sie kennen sich ja richtig gut aus, sag ich. Ich bin jede Woche hier. Hier lasse ich auch so ein bisschen mal den Alltag mal so ein bisschen raus und so. Und war aber super nett und hat aber auch wirklich dann immer reingerufen und so. Es war auf jeden Fall witzig. Aber bei dem Spiel, und deswegen glaube ich, dass für Kovac der Beginn jetzt doch nicht so schwierig wird. Ja, sie haben 7 Punkte geholt, aber wie du es schön gesagt hast, gefestigt ist die Truppe nicht. Also das ist für ihn, glaube ich, erstmal gut. Ne?
Kalli, passt das? Kovac und Dortmund? Passt
ja,
das?
Ja gut, der Kovac hat ja mit seinem Bruder bei mir gespielt. Die habe ich damals ganz billig aus Berlin gekauft. Das ist einer unserer besten Trainer. Du musst immer gucken, was du frei hast. Da musst du nicht Hokus Pokus. Da kannst du keinen zaubern. Da musst du sagen, wer kann ich verpflichten? Wer ist frei? Und wenn ich mir den Marc angucken, war das eine vernünftige Entscheidung.
Ja. Okay, ich traue mir noch kein Urteil zu, weil hätte mir das vor 3 Monaten jemand gesagt, dass jetzt plötzlich die beiden Kovac-Brüder den BVB übernehmen, wo doch eigentlich Nuri Sahin als der große Masterplan für die Zukunft vorgestellt wurde, wo 1,5 Jahre vorher Edin Terzic als der große Masterplan für die Zukunft vorgestellt. Deswegen ist bei mir so ein bisschen das Vertrauen in die Dortmunder Entscheidungen ist bei mir flöten gegangen. Das merke ich, weil dafür haben sie zu häufig wirklich falsch gelegen in den letzten Jahren. Auch damit sich von Rose getrennt zu haben. Der ist Zweiter geworden. Ne? Dann haben sie sich getrennt. Vor, ich glaube, 3 Jahren war das. Ne? 2022 oder wann? Ja. So, also daher, eigentlich sage ich immer, die Entscheider, die wissen doch, was sie machen bei den Clubs. So richtig habe ich das Gefühl gehabt in Dortmund nicht mehr.
Ja, also ich glaube, ich sage mal so, ich denke mir mal, dass die Entscheidung jetzt Kovac insofern nicht ganz verkehrt war, weil sie wollten, das siehst du ja, einen etablierten Trainer. Auch einen, der vielleicht ein bisschen härter ist in seiner Mannschaftsführung, auch im Training. So, jetzt musst du aber so einen natürlich auch in der Saison erstmal bekommen. Ich glaube, dass bestimmte Namen sagen würden, naja, klar, Borussia Dortmund mache ich sofort. Aber in der Saison ist ja auch immer ein Stück weit ein Risiko, wie man auch am HSV und anderen Vereinen sieht. Du musst den Kader übernehmen, so wie er ist. Der trägt nicht deine Handschrift. So, du kommst da in einen vermeintlichen, ich will nicht sagen Abwärtsstrudel, aber zumindest jetzt nicht in so eine absolute Euphorie. So, und deswegen glaube ich, ist es auch nicht so einfach, den richtigen Kandidaten für diesen Zeitpunkt zu finden, so will ich es mal formulieren. Natürlich hat er jetzt erstmal einen Vertrag bis, ich glaube, ja, 2026.
Anderthalb Jahre.
Aber auch natürlich, hat er natürlich so verhandelt, wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Ob er dann aber über den Sommer bleibt, das werden wir dann sehen. Also klar, hängt von den Ergebnissen ab, hängt davon ab, wie die Mannschaft ihm folgen wird. Finde diese Entscheidung jetzt aber grundsätzlich nicht verkehrt. Er hat immerhin mit Bayern München trotzdem, obwohl er da ja auch, glaube ich, seine Probleme hatte. Aber er hat zumindest Titel geholt. Also von daher ist es jetzt nicht so eine ganz falsche Entscheidung, glaube ich.
Aber Matze, dann sag ich mal, wer der Tobi spielt jetzt den Monday Morning Quarterback, der nach dem Spieltag alles besser weiß. Ne? Das ist eigentlich eine ganz einfache Rolle. Ich muss ja mal fairerweise sagen, diese Dortmunder Planung fand ich vom Grundsatz nicht schlecht. Die hatten Aki Watzke, einen Eiwechs, der unten angefangen hat. Dann hattest du nachher Matthias Sammer, der sowohl als Spieler, Europaspieler, Fußball, der großen Erfolg hatte, auch die Champions League gewonnen hat, nicht einmal, auch mal in verschiedenen Positionen. Dann, das waren schon zwei Granaten, die da vorne standen. Kehl, auch ein intelligenter Junge, vernünftiger Junge, bodenständig, richtig gut, weiß der hier über Theorie Bescheid. Und wenn du dann sagst, ich versuch's jetzt mal mit Lars Ricken und Schein war der jüngste Bundesligaspieler oder einer der jüngsten, war das positiv. Aber im Fußball ist es so, wenn du nicht hier winnst, kriegst du sofort die Fresse, bist du weg. Das hat dann nicht immer nur etwas mit der Qualität des Personals zu tun. Manchmal auch mit Pech. Mir hat das unwahrscheinlich leid getan, dass auch Terzic gehen musste. Terzic war für mich ein guter Trainer. Dann schaffen die im letzten Spiel, wo sie Meister werden können, nicht den Sieg. Gleichzeitig schießt Musiala in Köln, ich weiß, in der 90. Minute, das entscheidende Tor, da werden die mal so, oh, ja, sowas gibt's im Fußball, das ist interessant, das hat den Dortmunder wehgetan, den Münchner war eine große Erlösung, aber so ist der letzte Spieltag, da war viel Glück und Pech dabei und nix Können und Planung. Und da muss der gehen, der Terzic. Ja, das ist meine Meinung.
Nein, ist ja auch richtig so. Ich glaube halt, dass man sich bei Nuri Sahin, Tobi, ich weiß nicht, wie du das siehst, insofern vielleicht ein bisschen geirrt hat, weil er natürlich mit Terzic zusammen ja doch eine erfolgreiche Rückrunde hingelegt hat. Und dann hat man gedacht, na ja, guck mal hier, der kommt da gut an, die Leute mögen den. Es ist aber natürlich immer was anderes, ob du der bist, der den Kopf hinhalten muss, oder richtig, ob du der bist, der in zweiter Reihe steht. Und jetzt exakt, auf einmal stand er vorne.
Ja, Mats, aber das muss ich aber als Führungskraft muss ich das ja einschätzen. Ich muss ja wissen, wie ist derjenige als Co. und wie ist er auch als Cheftrainer, zumal er vorher ja auch schon eine Mannschaft als Cheftrainer gecoacht hat in der Türkei.
Es war eine Fehleinschätzung. Ich glaube, das muss man klar sagen, das war eine Fehleinschätzung.
Und jetzt hatten sie bei Sahin sogar die komfortable Situation, dass sie ihn ein halbes Jahr vorher eben auch schon erlebt haben und sehr nah an sich herangeholt haben, bevor er dann als Chef übernommen hat. Also so habe ich ihn ja auch schon kennengelernt. Und dann finde ich es ein bisschen seltsam, dass du im Grunde darüber überrascht bist, das war ja bei Sammer sehr klar rauszuhören, dass die Mannschaft nicht fit ist oder dass sie ein Thema ja, mit der Fitness, mit Ausdauer und sowas haben. Das muss.
Vielleicht hat Sahin selber aber auch einen Fehler gemacht, weil ich erinnere mich, dass er ja bei Antalya Trainer war und dort ein zum Teil anderes Trainerteam hatte als in Dortmund. Und wir wissen ja, dass große Trainer, nimm mal Carlo Ancelotti, der seinen Sohn und keine Ahnung, die halbe Verwandtschaft, der Oma, der Onkel, der Tante, die schleppte alle mit und die bekleiden alle wichtige Positionen. So, und Nuri Sahin hat eben sein, ich sag mal, bewährtes Team aus Antalya so nicht mitgenommen, vielleicht auch nicht mitnehmen können.
Ja,
und das war möglicherweise ein energetischer Fehler, den er gemacht hat, weil gerade wenn es dann eng wird, ist immer gut, wenn du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. Also ich glaube, dass da beide Seiten vielleicht ein bisschen daneben lagen mit ihrer Einschätzung.
Ja, guter Punkt. Jetzt passiert in Dortmund eben gerade das, was sehr, sehr häufig, wenn große Vereine, die auch relativ viele Mittel zur Verfügung haben, wenn die dann in so einen Strudel kommen und jetzt ja, glaube ich, auch in den letzten Jahren, was war das, nach Kloppo, Tuchel noch 2 Jahre und dann ging es ja nacheinander, Peter Bosch, Peter Stöger, ich glaube Favre, dann Terzic zweimal zwischendurch, Rose. Da ist jetzt schon so viel Bewegung einfach in den letzten Jahren auf der Trainerposition gewesen, dass die wichtigste Komponente eigentlich, finde ich, immer in dem großen Fußball, nämlich Konstanz. Du hast gerade über Real gesprochen und Ancelotti und wir können viele Vereine aufzählen, die erfolgreich sind. Deswegen auch Kloppo, Liverpool, ne, auch Man City unter Pep. Ne, natürlich, jetzt wackelt es gerade ein bisschen trotzdem. Eine Konstante zu haben in großen Vereinen ist so, so wichtig. Und jetzt in Dortmund ist das ein bisschen das Gegenteil passiert in den letzten Jahren. Du hast jetzt schon einen Kader, wo dann auch jeder Trainer so ein bisschen, der darf noch 2 neue holen und der so, dann findet eine große Wechselei statt, dann wird der wieder verliehen, der kommt dazu. Also es bringt einfach eine Unruhe, die eigentlich nicht dafür sorgt, dass du in ruhiges Fahrwasser wiederkommst.
Aber Herr Oberdirektor.
Oberdirektor.
Ich muss dir nochmal sagen, du hast mir da jetzt am letzten Sonntag gut gefallen beim Doppelpass. Jetzt verfällst du aber wieder in deinen alten Fehler. Ich komme nochmal auf Terzic zurück, der auch aus dem eigenen Laden, letzter Spieltag für dich, langsam und hör zu, der Spieltag endete 34. Spieltag, Bayern München Meister mit der gleichen Punktzahl wie der Vizemeister Borussia Dortmund. Die Dortmunder hatten Pech zu Hause, Feldpech gegen Mainz und wir brauchten nur zu gewinnen, waren sie ja durch. Und die Münchner haben das Glück, dass in der letzten Spielminute Musiala allein gemacht. Das Glück, sonst hätte doch das Unentschieden nichts ausgemacht. Und dann bist du plötzlich nicht Meister, und dann bist du plötzlich ein Blödmann. Und das hat mir sehr weh getan, auch für den Terzic, wie zum Teil Kollegen, Herr Holtkamp, von Ihnen mit dem umgegangen sind. Absoluter Fachmann. Ich habe mit dem oft gesprochen. Ein hundertprozentig Mann, der sich total mit Dortmund identifiziert hat. Und dass die jetzt sagen, Mensch, jetzt haben wir da den Schein, der war früher unser jüngster Bundesligaspieler, der hat Erfahrung, intelligenter Junge. Wir probieren das. Das war völlig legitim. Wenn es nachher nicht geklappt hat und musste Notbremse ziehen, ist okay. Aber du weißt ja, nachher sind alle schlauer wie vorher. Die Schlaubeier gucken nur auf die Tabelle und sagen dann, was richtig und falsch war.
Ich fühle genau das Gleiche, was du zu Terzic sagst, und ich habe den überhaupt nicht. Also da finde ich das jetzt auch nicht ganz gerecht. Also mir gegenüber oder auch, weiß ich, Kollegen vielleicht gegenüber, wenn du sagst, danach wurde er verurteilt. Warum denn? Also Dortmund war so nah an der Meisterschaft in dem Moment und er hatte Tränen in den Augen vor der Kurve, weil er hätte diesem Verein so gerne die Meisterschale geschenkt, dass das nicht geklappt hat. Das war eine wirklich Verkettung ungünstigster Komponenten. Nur, ich hätte mir gewünscht, dass Borussia Dortmund, die ein Jahr später mit genau diesem Terzic, nach diesem Hammer, dass sie die Meisterschaft nicht gewonnen haben, im Champions-League-Finale standen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mit dem einen langen Atem haben und eben sagen, wir bauen mit dem über die nächsten Jahre was auf. Ich habe es nicht verstanden, dass er gehen
muss. Ich glaube, dass sie da die Ruhe nicht haben. So, und du hast es ja eigentlich schön, ich finde schon, du hast es ganz gut erklärt. Die Ruhe haben sie ja in der Führungsetage offensichtlich, zumindest nimmt man das nach außen hin so wahr, ja auch nicht so richtig. Ne? Da wird viel umgebaut, dann der andere noch und dann sind sie zu 4, zu 5, zu 6 und so. Und wenn man mal Jürgen Klopp nimmt, der ja 2008, glaube ich, angefangen hat bei Borussia Dortmund, oder was, 2007? Nee, 2008 war es. Und dann den ersten Titel ja auch erst geholt hat, 2011. Also man hat ihm 3 Jahre Zeit gegeben, quasi, um den Titel zu holen. Und ich glaube, dass diese Messlatte da immer noch da liegt, auch wenn er jetzt ja bei RB gelandet ist. Aber das war ja im Sommer noch nicht so. Und wenn man Terzic genommen hätte, gesagt, Mensch, der ist Vizemeister geworden, der ist Vize-Champions-League-Sieger geworden. Wir halten jetzt mal an dem fest und versuchen mit dem irgendwie was aufzubauen. Vielleicht einen neuen Co-Trainer, der so ein bisschen die Dynamik ändert, finde ich ja gut. Aber ich fand jetzt auch diese Entscheidung, und dann aber Nuri Sahin zu nehmen, zumindest überdenkenswürdig. So will ich es jetzt mal formulieren. Ich glaube, man hat einmal den Fehler gemacht, den Terzic vor die Tür zu setzen. Und jetzt hat man das zweite Mal das nochmal gemacht. Da würde ich jetzt auch ein bisschen in Straucheln kommen, wenn ich da oben sitze und würde sagen, treffen wir die richtige Entscheidung, so wie du es gesagt hast. Aber Kovac, glaube ich, ist insofern jetzt nicht ganz verkehrt, weil Robert Kovac ja bei Borussia Dortmund gespielt hat. Von 2007 bis 2009, kam damals von Juve, ja, und hat zwar nicht allzu viele Spiele gemacht, war jetzt, glaube ich, nicht immer unangefochtener Stammspieler, aber kennt den Verein, kennt so ein bisschen natürlich auch die Stimmung dort, kennt die Menschen. Das könnte den Kovac-Brüdern auch ein bisschen in die Karten spielen und helfen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal eine schlüssige Entscheidung für mich. So.
Ja. Da musst du auch sagen, Matze, Robert Kovac fing ja so ein bisschen als Nachtschattenwächs hinter seinem Bruder Nico an. Fing dann der Onkel, hat in Bayern gespielt, der kam auch zu uns, war nicht direkt Stammspieler, nachher war der Stammspieler mit Lucio, mit allem, was da rumlief, ist dann nach Bayern München gegangen, ist von Bayern München nochmal zu einem großen südeuropäischen Spitzenklub gegangen. So, der ist ein bisschen spät gestartet, aber dann mit seiner Athletik, mit seiner Dynamik, mit mal seinem Stellungsspiel, mit seinem Auge, das ist jetzt dann der Co-Trainer Robert Kovac, der weiß schon, wo der Ball rollt und was wichtig ist, ne? Und er hat's dann selber auf höchstem Level bei uns, bei Bayern München und dann in Italien auch belegt.
Der war, ich glaube, sogar erfolgreicher als sein Bruder. Also ich glaube, Robert Kovac war rein von den Erfolgen und von den Einsätzen und den Vereinen, würde ich, glaube ich, sogar sagen, der erfolgreichere Bruder von den beiden. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, welche Titel der gewonnen hat. Aber der ist italienischer Meister geworden. Der ist DFB-Pokalsieger, zweimal sogar gewonnen mit Bayern München, deutscher Meister zweimal, Weltpokalsieger. Also der hat ein bisschen was gerissen, kroatischer Meister. Also da hat, glaube ich, Nico etwas, der ist als Trainer wiederum erfolgreich.
Ja, das ist richtig. Und Sie haben ja noch einen Co-Trainer dabei, nicht nur Robert, sondern auch Filip Tapalovic ist mitgekommen. Kroat, aber ich glaube Deutsch, also der ist in Gelsenkirchen lustigerweise geboren, hatte ich neulich mal gesehen. Der ist jetzt Co-Trainer beim BVB und ist der Bruder von Toni Tapalovic.
Ist das wiederum, so?
Ist das ja, das ist der Bruder von Toni Tapalovic, der viele, viele Jahre Torwarttrainer war von Manuel Neuer, bevor er da dann rasiert wurde. Sollten wir uns eigentlich von Gillette sponsoren lassen, habe ich noch. Wir haben letztes Mal gesagt, der und der wurde rasiert und da hat mir jemand geschrieben, ihr sagt so häufig rasiert. Da habe ich ihm geantwortet, gute Idee, sollten wir uns mal präsentieren lassen, diese Rubrik. Und Toni Tapalovic ist ja mittlerweile mit Hansi Flick in Barcelona. Also auch da gibt's
die Blutgrätsche. Die Blutgrätsche wird Ihnen heute präsentiert von Gillette.
Wenn du jetzt den Robert Kovac schießt, das habt ihr ja gerade auch gesagt, dann ist das kein Mickey Mouse, das ist eine große Persönlichkeit, auch der strahlt noch ein bisschen mehr Power aus. Der Nico ist so ein bisschen der Raffinierte, der Clevere, der Kluge, der Robert strahlt Power aus und ihr habt es ja gerade gesagt, der ist mit Bayern München Deutscher geworden, der ist mit Juventus Turin italienischer Meister geworden, der hat glaube ich auch den Weltpokal gewonnen mit Bayern München, also wo kroatischer Meister wurde, Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, aber er war absolut unumstrittener Spieler in der Nationalmannschaft. Und das muss man einfach so sagen. Er hat also in den Ländern, wo er war, Kroatien, Deutschland, Italien, er war der erfolgreich. Nicht, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und wenn der jetzt mitkommt, dann war der ja auch in den Clubs immer an der Seite von Nico, war der dann noch Trainer. Das muss man auch gut trainieren, ne? Ob das bei Bayern München war, bei Dortmund war, in Monaco war, das oder jetzt in Wolfsburg. Also das ist ein gespieltes Team. Da muss man gar nicht drum rum diskutieren, ne?
Kalli, hast du während der Saison mal einen neuen Trainer installiert? Ja, ne? Bestimmt auch, oder?
Ja, klar.
Sag mal, an wen erinnerst du dich da? Hat irgendwas besonders gut geklappt oder irgendwas gar nicht geklappt, als du kurzfristig handeln musstest?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen Glückssache. Wir sind im letzten Jahr, wo wir 96, das war unser entscheidendes Jahr, wo mit der Abgeschiedenen, das ist mir unwahrscheinlich schwer gefallen. Erich Ribbeck war der Erste, der mit uns Bayer Leverkusen 1988 den UEFA Cup gewonnen hat. Und als bei uns der Baum brannte, auch nach Rinus mich, dann haben wir den Erich geholt und am Schluss hat dann das nicht geklappt und dann habe ich den Co-Trainer Peter Hermann, der natürlich auch als Co-Trainer auch unter Jupp Heynckes auch zum Beispiel bei Bayern München sehr gut war. Der hatte die letzten 2-3 Spiele gemacht, die wollte der gar nicht. Ich musste mich auf den draufsetzen, da der nicht abhaut und sagen, du machst das jetzt so ein bisschen Rudi Völler noch mit der Arbeit. Und dann haben wir eben im letzten Spiel zu Hause mit einem glücklichen 1:1 in Kaiserslautern den Klassenhalt geschafft. Das war für Peter Hermann sicherlich wichtig, weil er ein großfristiger Interimstrainer war. Also da hört er noch manchmal Glück dazu, aber es gibt, glaube ich, heute zweierlei Meinungen darüber, dass Peter Hermann einer der besten Co-Trainer ist. Ich erinnere daran, als Bayern München den Jupp Heynckes nochmal geholt hat, hat der Jupp Heynckes gesagt, mach ich nur, wenn der Peter Hermann mein Co-Trainer wird. Und ich glaube, da mussten die den für 2 Millionen bei Fortuna Düsseldorf, da war der Cheftrainer, rauskaufen. Also auch Jupp Heynckes fand Peter Hermann dann als außergewöhnlichen Co-Trainer. Und ich glaube, das ist auch heute wichtig. Die Zeit der One-Man-Show ist vorbei. Du brauchst einen guten Manager, du brauchst gute Co-Trainer, Spezialtrainer, medizinische Abteilung. Nur wenn der ganze Laden im Tutto, in der Gesamtheit funktioniert, hast du auch in etwa Erfolg.
Die Szene hat sich bei mir eingebrannt, Matze, Sky hieß damals ja noch Premiere, und in dem Studio nach dem Spiel, Kalli, als ihr das 1-1 gegen Kaiserslautern dann geschafft hattet, da weinte Andi Brehme vor den laufenden Kameras im Arm von Rudi Völler, meine ich, ne? Und Rudi hat ihn getröstet.
Vorher ist Rudi umstritten gefoult worden, es gab einen Elfmeter im WM-Finale gegen Argentinien, und sein bester Kumpel Andy Brehme hat den Elfmeter verwandelt. So, da waren beide in der indirekten Kombination die Matchgewinner bei einem Finale bei der Weltmeisterschaft in Italien.
Und da ist dann Andy Brehme abgestiegen. Ja.
Ich weiß noch damals, ich weiß gar nicht, wer der Vorstand war von Kaiserslautern. Der hat immer gesagt, als es ging, mir packen's. So, und dann kam dieses Spiel, dieses Wichtige, wo dann nachher Andi Brehme da weint in der Mir Packens, habe ich immer noch im Ohr. Das ist schon so lange her. Mir Packens.
Aber Kleine, nochmal auf das Mir Packens, nochmal darauf zurückzukommen. Nach dem Abstieg fuhren die eine Woche später zum DFB-Pokalfinale. Berlin sind DFB-Pokalsieger geworden. Nach Abschluss der kommenden Saison aufgestiegen aus der zweiten Liga.
Und dann Meister, ne?
Und direkt auf Anhieb Meister. Mehr Erfolg für Kaiserslautern konnte gar nicht geben. Abstieg direkt danach, eine Woche danach DFB-Pokalsieger, ein Jahr danach Aufstieg in der Bundesliga, ein Jahr danach deutscher Meister, ja, Epipora, besser
Otto
geht's.
Otto Rehagel,
nicht.
Da ist er wieder, dein Otto, mit dem du jetzt,
auch gestern und seiner Beate bei Lamberts Sprintenparty, und der ist noch wie früher, ich glaube, der könnte noch trainieren, und der ist ja weit über 80, aber topfit.
Otto ist eine Eins. Ja.
Ich wollte nur ganz kurz einen kleinen Nachtrag oder Nachklapp zu Robert Kovac liefern. Der hat auch schon mal in der zweiten Liga gespielt, wo du Kaiserslautern und Abstieg sagst. Denn die Meisterschaft, die italienische, die du angesprochen hast, Kalli, die wurde ihm aberkannt damals, 2006, weil es ja den Wettskandal, Schiedsrichterskandal war es, glaube ich. Da gab es damals den berühmten Manager Luciano Moggi von Juventus Turin. Hat Tobi immer die Schiedsrichter so angesetzt und die Entscheidung immer versucht so zu beeinflussen, dass Juventus Turin über Jahre
stimmt.
bevorteilt wurde. Und irgendwann ist es dann mal rausgekommen, da bei dem die Telefonate, glaube ich, abgehört oder so. Und Robert Kovac ist damals in die zweite Liga mit Juve gegangen und ist dann mit Juve aus der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Also Robert hat nicht die Flucht ergriffen, sondern hat sich der Herausforderung gestellt. Vielleicht ist das auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für die Fans von Borussia Dortmund. Der Robert wirft so schnell die Flinte nicht ins Korn.
Robert!
Ja, der Robert ist so ein cleveres Gärtchen, das muss man auch sagen. Der wirkt natürlich durch seinen Spielstil, körperbetont, groß und so, wirkt er so ein bisschen rustikal, aber ist ein intelligentes Gärtchen, nur um das klar zu sagen, nicht nur der Nico. Also, das ist ein gutes Team, die werden sich auch nicht von der Mannschaft an der Nase rumführen lassen. Und ich glaube, die Mannschaft weiß jetzt auch, dass sie nicht ganz schuldlos ist, dass Obst und Schein weg ist und so, das muss man auch sagen. Und beim nächsten Mal sind die schon die Schuldigen. Jetzt kannst du nicht sagen, ist es wieder der Trainer oder war der Trainer. Die Spieler, die sprichst du dann heilig und bläst noch Zucker in den Arsch. Das ist nicht möglich. Ne?
So, jetzt habt ihr die Kovac-Brüder dermaßen gelobt. Jetzt möchte ich von euch beiden wissen, und unentschieden ist verboten, wie spielt denn der Tabellenelfte Borussia Dortmund am Samstag um 15:30 gegen den VfB Stuttgart? Matze?
Ich glaube, dass Borussia Dortmund das Spiel gewinnt, ist meine Vermutung, weil ja auch der VfB Stuttgart in der Champions League doch gehörig, muss man ja sagen, unter die Räder gekommen ist. Ich glaube auch, das müssen die auch erstmal so ein bisschen, also sagen wir mal so, die ganz große Partystimmung ist jetzt in Stuttgart erstmal vorbei. Braucht meines Erachtens vielleicht ein paar Tage, dass man das auch dann wirklich abhaken kann. Deswegen glaube ich, dass Borussia Dortmund, die ja in der Champions League weiter dabei sind, auch zuletzt gewonnen haben, jetzt mit dem neuen Trainer gespannt. Ich glaube, Dortmund wird zu Hause gegen Stuttgart 3-2 gewinnen.
Sehe ich exakt. Auch so ist das Spiel des Tages, jetzt am kommenden Spieltag. Die haben eine ganze Woche Zeit gehabt, keine englische Woche gehabt und Stuttgart, Dortmund ist danach, stehen denen zwei englische Wochen bevor, genau wie auch Bayern München in der Champions League in dieser K.O.-Runde. Ich bin froh, dass da dann Leverkusen vorbeigegangen ist und die sich direkt qualifiziert haben. Aber am Samstag war jetzt zunächst mal eine Woche Ruhe. Die Mannschaft konnte sich jetzt auch etwas ob die Anforderungen von Nico einstellen, und das ist ja jetzt auch kein Wunderwerk, wie du spielst, das System, das ist also nicht alles so schwierig, und ich würde auch sagen, aus meiner Sicht, das wird kein Spaziergang, das wissen wir auch, die sind manchmal jetzt launisch, die Stuttgart, das wird alles andere als einfach werden, da bin ich auch überzeugt, aber man muss natürlich auch sagen, Die Dortmunder haben eine gute Mannschaft, und das ist ja auch in der Meisterschaftsfrage da am Samstag nicht so ganz unproblematisch. Also ich tippe Dortmund zu Hause gegen Stuttgart, zumal die Stuttgarter auch ein bisschen hinken mit ihrer Leistung als Favorit.
Ergebnis, Kalli.
3-2 für
Dortmund. Hab ich schon getippt.
Dann tippe ich 2-1.
2-2 war mein Tipp.
2-1 für Dortmund.
So, und dann gehe ich auf ein 3-2 für den VfB Stuttgart, um hier ein bisschen Farbe reinzubringen und ein kleines Knistern. Und dann haben wir einen sehr glücklichen echten Champion nächste Woche. Vielleicht sogar zwei. Wobei, würde ich mich freuen für die Stuttgart, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, die haben da durchaus schon, weil die können natürlich nach vorne auch ein bisschen was, die Stuttgarter. Haben eine kleine Delle. Aber mal sehen, wie gefestigt die Dortmunder dann sind. Das war ja eigentlich.
Ja, aber der ehemalige Stuttgarter vorne drin bei Borussia Dortmund, der wird seine eigenen Kollegen in Grund und Boden schießen. Der macht 3 Buden, sag ich. 3-2.
Girassi.
Und natürlich nicht zu vergessen, macht deinen Trick! So, und dann macht er seinen Trick. Skittens spielt in die Mitte und Tor. 3-2. Macht deinen Trick!
Also Männer, macht ihr auch ein paar Tricks, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich mache jetzt auch meinen Trick. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett und penne eine Runde.
Ja. Gute Nacht, mein Freund.
Termine. Wiederhören.
Tschüss. Nächste Woche. Madet Jodi und Quatschköppe da.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.